Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Simhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderungen komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite wieder einmal in München, der liebe Martin. Servus.
Hallo David, grüß dich.
Und ein Gruß in den hohen Norden nach Hamburg, wenn ich mich recht entsinne. Hi Jens.
Hallo David, hallo Martin, grüß euch.
Schön, dass wir heute wieder zusammenkommen, jetzt dann heute in der Episode 3 dieser kleinen Serie. Der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin wird schon mitbekommen haben, dass wir den Jens für kleinere Folgen öfter eingeladen haben und wir untersuchen oder beleuchten prototypische Organisationsmuster. In Folge 1 haben wir uns die Software-Dienstleistungsbranche mal näher angeguckt. In Folge 2 sind wir der Beratungsbranche etwas auf die Schliche gegangen und ich kann jedem nur empfehlen, sich dann die Folgen oder die Artikel dazu auch durchzulesen, findet man in den Shownotes. Und heute in Folge 3 gucken wir uns Infrastrukturbauer, Infrastrukturbetriebe an oder etwas genauer privatwirtschaftliche Unternehmen, die aber ihre Kunden aus dem Public-Sektor haben. Und Jens, erzähl mal, worum geht's, was ist sozusagen die Grundproblematik?
Ja, wir haben einen Fall skizziert, der die Überschrift hat, Konsens ist, wenn niemand entscheidet. Und wir machen das fest an einem Infrastrukturbetreiber, Entwickler, jemandem, der Trassen plant, zum Beispiel für die Energiewende, den überschüssigen Strom im Norden zu euch im Süden zu bringen, mal als Beispiel. Aber dieses Muster, was wir beschreiben, kann man auch auf andere Unternehmen im öffentlichen Sektor oder Verbände anwenden, weil das einfach nur der Gegenstand ist, an dem es sichtbar wird. Aber die Spannung, das Muster gibt es bei anderen auch. Wir gucken auf ein fiktives Unternehmen, das ich jetzt mal die Energienetz Rheinland AG genannt habe. Und wir starten mit einer Situation einer Abteilungsleiterin, die in ihrer Beschreibung für ihre Abteilung das Thema Beteiligung und Stakeholder-Kommunikation hat. Und die findet sich sozusagen in dem Artikel und in dem Fall, den wir skizzieren, in einer Gemeinde, in einer Veranstaltung auf dem Land. Und zwar da, wo durchaus eine der Trassen, die gebaut werden, durchgehen könnte, also eine hohe Betroffenheit. Dort sitzen politische Würdenträger, jemand aus Verwaltung. Da sitzen natürlich auch die Bauern, die ihre Landfläche haben, die Anwohner, die Bürger und so weiter. Und das ist eine Veranstaltung, bei der sozusagen informiert wird, über welche Trassenvarianten gesprochen werden kann, welche Betroffenheiten da sind. Und ich glaube, das kennt jeder, der schon mal dabei war, in welcher der beiden Rollen auch immer. Da geht's hoch her, da wird vielleicht auch mal ein bisschen deutlicher gepoltert, dass man sagt, ihr wisst immer noch nicht, wo ihr lang wollt mit der Trasse, oder seit so und so vielen Jahren haltet ihr uns hin, welche der Trassen es werden will. Für mich sind alle okay, solange sie nicht bei mir durch den Garten laufen. Also diese Diskussion, die beobachten wir da. Und der Fokus, den wir dann setzen, und an der Stelle kann man es, glaube ich, auch wieder abstrahieren außerhalb der Infrastrukturbetreiber, ist die Unterscheidung zwischen dem Thema Beteiligung und Konsens.
Diese Rheinland-Firma da, das ist eine privatwirtschaftliche Firma oder ist es eine öffentliche Firma? Also die gehört dem Staat, oder kannst du das nochmal skizzieren? Und was macht diese Firma, die möglicherweise dann für den Staat arbeitet, so besonders? Oder anders, wie jetzt ein Privatunternehmen. Was ist da der Unterschied?
Genau. Es ist ein Privatunternehmen, sozusagen auf einer von der Verwaltung genehmigten Trasse eine Hochspannungsleitung zum Beispiel baut. Insofern ist es abhängig vom öffentlichen Sektor, was eine Genehmigung angeht. Genauso als wenn ich einen Bauantrag für meinen Wintergarten stelle auf meinem privaten Grundstück. Und wenn ich die habe, dann baue ich mit meinem privatwirtschaftlichen Risiko sozusagen die Trasse und vielleicht betreibe ich sie auch noch und kann dann von Netzentgelten auf der langen Seite sozusagen profitieren. Das ist das Setup, in dem wir uns jetzt dort beschreiben und oder wiederfinden. Und die Kollegin, die die Abteilung für Beteiligungsmanagement thematisiert, die hat halt sozusagen die Aufgabe in ihrem Stellenprofil mit ihren Kolleginnen und Kollegen, dass sie eigentlich auf der Fläche Ruhe herstellt, Informationen, Akzeptanz generiert und das ist, glaube ich, das Fokusthema. De facto braucht es natürlich auch eine Entscheidung, weil momentan wir beobachten sie gerade in einem Setup, wo sie quasi drei verschiedene Trassen parallel läuft. Und ihr Kollege, den wir auch noch in dieser Situation einführen, das ist derjenige, der mit seinem Team die Trasse dann eigentlich baut. Dem ist, wenn man es mal ganz scharf stellt, ziemlich egal, welche der drei Trassen es wird, solange es eine Verlässlichkeit gibt und eine Entscheidung herkommt. Und diese Situation beobachten wir quasi gerade.
Dann lass uns doch jetzt mal noch, jetzt haben wir ein bisschen dieses Thema Umweltbeziehung skizziert und jetzt, wir arbeiten sozusagen raus, warum Beteiligung versus Entscheidung, ne? Das war jetzt sozusagen die Polarität, die du aufgemacht hast, die hier relevant ist. Und jetzt sollten wir vielleicht nochmal skizzieren, warum ist jetzt gerade in diesem Bereich, so wie es jetzt ja klingt, die Beteiligung wahrscheinlich der dominante Pol?
Also die eine Unterscheidung, die ich da anbiete, ist, dass Beteiligung in erster Linie mal ein Mittel zum Gewinn von Erkenntnissen ist und auch ein Mittel zum Generieren von Akzeptanz oder zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass das passiert. Und was aber häufig in der Folge von Beteiligung passiert, man denkt auch daran, die Abteilung heißt ja Beteiligungsmanagement, also das ist quasi vom Mittel zum Zweck, wird quasi der Abteilungsname schon de facto zu einem Selbstzweck. Was eben dann passiert, ist, dass man nicht mehr unterscheidet dazwischen, ein Erkenntnismittel und Akzeptanzmittel zu haben, also Menschen zu informieren und vielleicht auch die Gefahren des Projektes abzuwehren, sondern dass man de facto in so einer Art Suche nach dem gemeinsamen Nenner landet und damit relativ zügig beim Konsens ist. Und der Konsens, wenn man sich jetzt so eine Veranstaltung vorstellt, zwischen Bauern, Gemeinderäten, Anwohnern, der kann ja de facto, je kritischer ein Projekt ist, desto mehr läuft er auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hinaus. Und die Unterscheidung, die ist ganz wichtig, also Beteiligung ist ein Erkenntnismittel und Konsens ist eines von ganz vielen verschiedenen Entscheidungsformaten. Das sind aber völlig unterschiedliche Dinge und völlig unterschiedliche Zwecke und die Beobachtung und die These ist, dass diese Unterscheidung, von dieser in der Regel kaum Gebrauch gemacht wird, sondern eine Abteilung und ein Bereich oder eine Organisation, die viel auf Beteiligung setzt, relativ zügig sich so ein Muster der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner aka Konsens einhandelt und dann ist, glaube ich, relativ erwartbar, dass man aus solchen Veranstaltungen, so ist es auch in diesem skizzierten Abend, nicht mit einer Entscheidung für Variante 1, 2 oder 3 rausgeht, sondern mit dem Ziel, dass die Veranstaltung quasi auf der Veranstaltung der Deckel bleibt, dass es nicht explodiert, dass hier keiner unflätig wird und so weiter. Und das hilft einem Kollegen, den ich vorhin so ein bisschen eingeführt habe, der am Ende eine von drei Trassen braucht, aber eine rechtsverbindliche genehmigte, das hilft dem gar nichts. Der hätte auch mit Konflikt kein Problem, nur eben seine Kollegin versucht eigentlich eher den Konflikt zu vermeiden und den Konsens zu suchen.
Jetzt ist ja, also der Konsens ist ja die Tochter von dem Kompromiss, ne? Und der Kompromiss für den Bauern ist ja jetzt per se eigentlich kein Kompromiss. Also wenn ich durchs Feld irgendwie eine Stromleitung zieht, das ist blöd. Da stelle ich mir jetzt auch schwer vor, dass man da irgendeinen Kompromiss machen kann, ne? Also schwebende Pfeiler habe ich noch nicht gesehen, ne? Also das heißt, das hat ja irgendwas mit Konsequenzen im Sinne von Verlierer und Gewinner zu tun. Also für mich ist das auch die falsche Entscheidungsmethode in dem Fall. Ne? Also weil die Methode heißt ja, ich möchte, dass alle zufrieden sind und das wird es nicht sein. Also einer wird nicht zufrieden sein, nämlich da, wo der Pfeiler steht.
Genau.
Ne?
Genau. Garantiert. Weil sonst die Folge ist, man könnte ja sagen, also wie gesagt, die erste Unterscheidung wäre Beteiligungserkenntnismittel und Konsens ist eines von Entscheidungsformaten. Und du guckst jetzt darauf, welche anderen Entscheidungsformate sind vielleicht hilfreicher in so einer Situation, weil genau wie du es wunderbar dargestellt hast, es wird immer eine Variante geben, dieser drei Trassen oder selbst wenn es 13 wären, mit der jemand nicht zufrieden wäre. Also die Naivität braucht man nicht zu haben, dass es die perfekte Lösung gibt. Und insofern ist dann auch ganz schnell die Frage, hilft eigentlich Konsens als, ich würde mal sagen, in der Regel unbewusst gesetztes Entscheidungsformat, ich glaube nicht, dass das so bewusst gesetzt wird, sondern das handelt man sich ein wegen der Beteiligung, hilft das eigentlich oder ist es eher dysfunktional?
Also vielleicht, um den Erkenntnisgewinn zu fördern, also dass quasi der Konsens der Träger des Erkenntnisgewinnes ist, was denn jetzt die Widerstände sind oder was denn die Probleme sind. Ne? Ich glaube, das kann man moderativ, glaube ich, kann man das schon sehr anschlussfähig in solchen Biertischversammlungen dann hernehmen. Ne? Also wir sagen, jetzt lass uns mal einen Kompromiss finden, wo sind jetzt die Punkte und dann blobbern so die Erkenntnisse raus. Aber ich glaube, als echtes Entscheidungsverfahren ist es natürlich ungeeignet, also aus skizzierten Gründen. Ja.
Und ich würde auch sagen, Konsens, ich will nicht sagen, dass Konsens kein Erkenntnis generieren kann, aber Erkenntnis generiert ja das Beteiligungsformat. Dafür ist es ja da und die Funktion braucht es unbedingt. Also jedes Unternehmen braucht die Ohren an seiner Umwelt, an seinem Markt, in dem Fall in dem Gemeinderat auf der Fläche, um im Sinne der Weisheit der vielen an Gedanken vorbeizukommen, die man vielleicht noch nicht hatte. Also das ist absolut relevant. Das, was dieses Beispiel, was wir da anbieten, aber zeigt es, an welcher Stelle quasi aus einem Mittel zum Zweck ein Selbstzweck wird. Also wo Beteiligung mit der Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner so normal geworden ist, Kulturmuster, Organisationsmuster, dass man über den de facto das Preisschild, was man dafür zahlt, nämlich keine echte Entscheidung zu haben, die sagt 1 vor 2 oder 3 oder 2 vor 1 oder 3, dass diese Entscheidung gar nicht mehr zustande kommt, sondern dass man die Abteilung, die für Beteiligungsmanagement zuständig ist, so sehr auf den Wunsch nach einer friedvollen Versammlung Wert legt, dass sie das eigentliche Ziel für die Organisation, nämlich eine Trasse herauszuarbeiten, gar nicht erfüllen kann. Und das ist das, worauf wir schauen.
Ja, jetzt ist mir gerade noch ein Gedanke oder ein Fragen in den Kopf gekommen, den wir so, glaube ich, im Artikel gar nicht aufgegriffen haben, aber ich bin auf eure Gedanken gespannt. Und zwar, die Organisation, die du da jetzt skizziert hast, hast ja nichtsdestotrotz den Zwang, irgendwann sich zu entscheiden, weil sonst würde sie ja kein Geld verdienen. Also am Ende des Tages muss irgendwie eine Entscheidung herkommen. Ne, das heißt, es ist sozusagen der Zwang des Systems. Auf der anderen Seite handelt man sich aber so ein Muster ein, das sozusagen nur auf Beteiligung setzt. Also welche Kompensationsmechanismen finden denn dann statt, dass dann irgendwann so eine Entscheidung trotzdem zustande kommt? Genau, also irgendwann muss man ja zu dem Punkt kommen, wir entscheiden jetzt, es ist Trasse 1. Das hätte dann aber zur Konsequenz, dass man das andere Muster, was man sich eigentlich ja einhandelt, verletzt, ne? Weil irgendjemand muss man dann ja zwangsläufig als Verlierer betiteln. Ja, absolut. Und das hat man ja vorher versucht zu vermeiden. Und jetzt habe ich mir gerade nur die Frage gestellt, da gibt's doch bestimmt, also da wird es irgendwelche Kompensationsmechanismen für geben. Das wird zumindest nicht leichtgewichtig gehen.
Ich glaube, was hier erstmal sichtbar ist, ist, dass man, und ich glaube, dass es immer unbewusst ist, also im Sinne von eingehandelt, ne, Musterbildung und gar kein per Design, dass eine Abteilung, die in der Regel mit solchen Projekten beginnt, nämlich die Beteiligung stattfinden soll, davon ausgeht, unbewusst, dass sie auch zu einer Entscheidung eines Korridors führen muss. Das ist aber gar nicht deren Job. Also man könnte es spitz formulieren zu sagen, euer Job ist, für Beteiligung zu organisieren im Sinne von Erkenntnis und Akzeptanz, Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und gleichzeitig, da sind wir schon dran vorbeigekommen, wird das in der Regel nicht zu einer echten Entscheidung führen, die orientiert. Und der andere Kollege braucht eben diese echte Entscheidung, um die Trasse zu planen, weil der sagt, ich kann nicht monatelang 3 Trassen parallel planen, die Kapazität habe ich gar nicht. Und mir ist auch egal, welche das wird. Hauptsache, du sagst mir, welches ist. Also das, was wir da skizzieren, heißt eigentlich, dass quasi mehr auf diese Beteiligungsabteilung als Erwartung gelegt wurde, als die Organisation tragen kann, sondern dass es eher eine Entscheidungsarchitektur braucht, wo man sagt, ihr seid für Erkenntnisgewinn und Akzeptanz zuständig, ihr braucht eine planbare Trasse und darauf gucken wir dann als eine Möglichkeit, das zu organisieren, die Entscheidung, welche der 3 Trassen ist, die treffen wir auf der Ebene oben drüber, und zwar über der Trassenplanung und über der Beteiligung, weil das sozusagen, ne, ihr habt jeweils eure lokale Rationalität, der eine hat den Beteiligungszweck, der andere hat den Umsetzungszweck, das beißt sich mit dem, wofür ihr da seid, und deshalb muss es in die nächste Ebene kaskadiert werden. Also das, was wir da skizzieren, heißt eigentlich, die eigentliche Entscheidungsarchitektur, die ist im Design nicht mitgedacht worden, und den Preis zahlt sowohl die Beteiligungsabteilung als auch die Trassenplanungsabteilung.
Eine andere Perspektive, ich überlege gerade, welche Währung da eigentlich passiert. Ne? Wir haben ja, ich sehe da gerade 3 Systeme. Ne? Einmal das politische System, da wo es um Macht geht. Ja? Das Wirtschaftssystem, zahlen, nicht zahlen. Ne? Also mache ich Gewinn mit der Trasse, mache ich nicht Gewinn. Und möglicherweise noch das Sozialsystem dieses Dorfes oder dieser Region. Diese Entscheidung, die diffundiert zwischen diesen Systemen hin und her. Und ich glaube, das führt dann zu einem maximalen Stillstand, wenn die miteinander kommunizieren wollen. Also die können ja nicht kommunizieren miteinander, ne? Weil das Wirtschaftssystem will ja mit wirtschaftlichen Entscheidungen vorangehen. Und das Machtsystem würde einfach sagen, ich bin der Bürgermeister, ich entscheide das jetzt. Ja. By the way, ist es eine Entscheidung? Ja, ne? Also es ist komplex, ne? Also das heißt, es ist keine Auswahl, ne?
Ja, und wenn man das mit diesen, ob man es dann jetzt Funktionssysteme nennt oder die dominante lokale Rationalität, die mein Handeln prägt, kann man ja sagen, mit der Beteiligungsabteilung ist es eher so eine Art, ich mach's jetzt mal simpel, sozialer Frieden, grundlegende Akzeptanz, keiner ist dagegen. Und bei der Trassenplanung würde ich sogar sagen, da geht's um eine genehmigte Trasse, die aus dem Rechtssystem als Verwaltungsakt herauspurzelt, auf deren Basis ich die dann, ne, planen kann. Mhm. Und deshalb mag ich deine Herleitung, weil eigentlich fehlt der Hauptzweck des Unternehmens, nämlich mehr Geld einzunehmen, als man verliert. Und der ist aber weder in der Beteiligungsabteilung noch in der Trassenplanungsabteilung drin, sondern der muss auf der Geschäftsführungsvorstandsebene, wie auch immer sie heißt, stattfinden. Und der war in dem Beispiel, quasi in dem fiktiven Beispiel, unbewusst, der hat nicht stattgefunden. Beide haben da nicht drauf geguckt und beide haben natürlich ihre Rationalität zu einer Gesamtrationalität gemacht und landen regelmäßig bei, damit endet der Artikel, dass wir die Leiterin der Beteiligungsabteilung mit dem Leiter der Trassenplanungsabteilung zusammenkommen lassen und er fragt, und wie war es bei der Gemeindeveranstaltung? Und dann sagt sie, ja, oder er fragt nicht nur, und wie war es, sondern er fragt, welche Trasse ist denn jetzt rausgepurzelt? Womit kann ich denn jetzt Montag weitermachen? Sagt sie, ja, da sind wir noch nicht so weit. Es war aber gute Nachricht, es war keiner dagegen. Und dann denkt er, und diesmal spricht das dann auch aus, ganz ehrlich, das erzählst du mir seit 8 Monaten und irgendwann ist mal Schicht im Schacht. Ich komme hier nicht weiter mit der Parallelität der 3 Trassen. Mir ist egal, welche Variante durch die Tür geht, aber es muss jetzt eine durch die Tür gehen. Und ich finde, das zeigt sehr schön, wie sozusagen die Entscheidung innerhalb des Unternehmens nicht mitgedacht ist und erstmal auf den Schultern der beiden lastet. Da ist sie aber aus unserer Sicht im Fehl am Platze, sondern sie muss eine oben drüber getroffen.
Weißt du, was diese Abteilung gemacht hat oder diese Firma gemacht hat? Die hat für diesen Konflikt, also diese, wir haben uns alle lieb und wir möchten alle Konsens haben, der ja eigentlich sozusagen außerhalb des Unternehmens stattfinden muss, weil es ja nicht ein Wirtschaftssystem ist, das haben die quasi, da haben sie eine Abteilung gegründet und haben dieses Problem in diese Abteilung ingesourced und haben sich das in ihre Firma reingeholt. Und es entlädt sich in diesen Konflikt zwischen diesen beiden Menschen. Ne? Also das heißt, im Grunde genommen müssen wir diese Abteilung, also diese wir haben uns alle lieb Abteilung, müssen wir quasi streichen. Also die muss aus diesem Unternehmen rauskommen wieder und dahin, wo sie hingehört.
Ja. Ja.
In die Bürgerversammlung.
Genau, also wenn man es so ganz abstrakt nimmt, wer muss diese Funktion innerhalb der Gesellschaft ausfüllen, dann wäre die Antwort, ja, auf gar keinen Fall ein Wirtschaftsunternehmen. Das macht Politik oder die gewählten Verwaltungsvertreter, das ist deren Rolle. Und trotzdem würde ich sagen, weil ja diese sowas wie Beteiligungsabteilung oder Stakeholder-Management-Abteilung, die sind, genauso wie du es beschrieben hast, finde ich, eine nachvollziehbare, erwartbare, sinnvolle Reaktion auf Krawall im Außen. Und wenn ich einfach nur sage, irgendwie, naja, die Politik kriegt's auch nicht hin, dann versuche ich mir Kompetenz im Innen reinzuholen. Und ich glaube, die feine Sezierung machen zwischen, was ist der Zweck dieser Abteilung in Relation zu den anderen Zwecken meines Hauses und dem Daseinszweck meines Hauses. Ne? Und dann würde man eben sagen, naja, wir sollten schon zusehen, dass wir Erkenntnisse generieren und Akzeptanz schaffen. Aber diese Veranstaltungen in der Gemeinde werden keine Trasse freigeben. Das ist übrigens auch gar nicht deren Job. Das dürfen die auch gar nicht. Das macht ja immer noch die Verwaltung in einem Verwaltungsakt. Und das sehr scharf davon zu trennen und diese Diskussion miteinander zu führen, dass wahrscheinlich im besten Sinne der Sache mehr im Aufgabenbuch gelandet ist, als man tun sollte und ehrlicherweise tun kann. Und das eigentlich nur zu Schmerzen und einem dysfunktionalen Muster führen muss.
Ja. Man könnte sogar noch weiter treiben, ne? Man könnte jetzt sagen, dass der Inhaber dieser Firma, dieser privaten, ne, dass der Chef dann sagt, so, wir bauen jetzt Trasse 3, ich habe es entschieden. Was macht er da? Der tut sich das System Macht, also Politik tut er sich bedienen und tut so, als ob er Politik wäre und tut so, als ob er Verwaltung wäre. Also da hätte er noch mehr Insourcing von externen Dingen sozusagen in seine Firma rein und er holt sich dann in diese Firma auch mehr Konflikte noch rein. Also und sowas, es liegt natürlich nahe, ne, dass dann irgendwer mal dann sagt, okay, wir bauen jetzt die Nummer 3 oder so, ne, weil wir müssen jetzt handeln wirtschaftlich, ne. Aber ich denke schon, dass wenn man das jetzt auseinander seziert und den richtigen Akteuren die richtige Rolle zuweist und sagt, ihr dürft jetzt mitbestimmen, aber nicht entscheiden. Ich glaube, dann wird's klarer, dann kriegst du den Topf rein.
Du hast das, ich würde jetzt einfach mal aus dem Artikel zitieren, weil ich finde das echt ganz gut gelungen. Du hast geschrieben, die Alternative zur Suche nach dem Konsens ist nicht Gleichgültigkeit gegenüber Widerspruch, sondern der Umgang mit ihm. Ja, das finde ich ist genau jetzt eigentlich die Quintessenz aus diesem Artikel, dass diese Unternehmen natürlich beteiligen müssen, aber einen Umgang mit dem Widerspruch lernen müssen.
Also davon auszugehen, dass wenn man immer auf dem Konsens landet oder das quasi alternativlos Konsenssuche stattfindet, dass man, wenn man scharfe Orientierung gebende Entscheidungen braucht, dass das nicht in der Regel nicht zu einem Ergebnis führen kann. Ne? Und sagen Entscheidungen, das sagt er auch immer, ist sozusagen die Auswahl unter Gleichen. Ich habe immer eine Begründungspflicht, warum ich die Variante B, die ich A nicht vorgezogen habe, nicht gemacht habe, weil Variante B hätte auch zu einem guten Ergebnis führen müssen. Also das muss und darf wehtun. Und das so klar zu machen, vielleicht auch die darin gefangene Annahme, dass es eine richtige Entscheidung oder die perfekte Entscheidung oder die einzig machbare oder berechenbare Entscheidung gibt, das mal radikal auszubauen. Weil wenn es, ne, Martin, du hast das gerade gesagt, die Unterscheidung zwischen Entscheidung oder Ausführung, wenn man diese beiden Begriffe unterscheidet, dann gibt es das in der Domäne einer echten Entscheidung nicht. Und das braucht es auch nicht, weil es ja Orientierung Finanzierung braucht und sagt A vor B vor C.
Das Einzige, was richtig bei einer Entscheidung sein kann, ist die Frage, wer ist der Richtige? Also das können wir machen. Ne? Also nach dem wer sollte das entscheiden? Ja? Und die Entscheidung selbst ist dann aber nie richtig, ne? Weil sonst wäre sie ja auch keine. Ne? Ja, bin ich bei dir.
Schließend haben wir immer noch ein paar Reflexionsfragen für dann potenzielle Hörer, Hörerinnen, Kunden hier mit aufgenommen, dass sie einfach selber sich mal überlegen können, ob sie denn von diesem Muster betroffen sind oder nicht. Und dann lass uns die doch noch mal zum Abschluss etwas diskutieren. Ich glaube, einige sind jetzt im Artikel oder in dieser Aufnahme hier auch schon rausgekommen. Genau, aber ich glaube, die wichtigste oder die erste Reflexionsfrage, die wir mitgegeben haben, ist, ne, ob jetzt Beteiligung als Erkenntnisquelle genutzt wird, dafür, wo sie da ist, oder genau, also ist diese Unterscheidung im Unternehmen vorhanden zwischen Konsens und Beteiligung?
Erkenntnisquelle versus Entscheidungsprinzip und das überhaupt mal miteinander zu diskutieren und dann sich mal ein paar Rückblicke der letzten Tätigkeiten, Vorhaben anzuschauen, das ist, glaube ich, schon mal hilfreich, damit dieser Diskurs überhaupt mal stattfindet.
Dann, was haben wir noch für Reflexionsfragen mitgegeben?
Wir haben geschrieben, welche Beschlüsse der letzten 12 Monate haben tatsächlich Orientierung gegeben und welche haben sie nur simuliert. Und mit tatsächlich Orientierung gegeben ist gemeint, eine echte Entscheidung trennt nicht nur A von B, sondern sagt auch, da ist eine Richtung und dann weiß ich, wovon mehr und wovon weniger. Welche Wette gehe ich quasi ein? Und wenn man mal, als Zuhörender in einer, ich sag mal, Beteiligung, Stakeholder-Management-Abteilung ist, sich dann mal zu fragen, an welcher Stelle das passiert ist, dass es wirklich Orientierung hat und nicht nur die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, wo dann im Zweifel die Veranstaltung nicht explodiert ist. Und wenn man das mal scharf, ungnädig zu sich selber mal analysiert, steckt da, glaube ich, auch eine Menge Erkenntnisgewinn oder Möglichkeit drin. Genau, die letzte. Sorry, Martin.
Nee, passt. Eine Ergänzung dazu. Und zwar also die Frage, wer könnte denn diese Entscheidung, die wir jetzt treffen, rückgängig machen? Die finde ich auch immer sehr mächtig, weil das offenbart einfach auch die echten Machtstrukturen dahinter. Jetzt entscheiden wir das, jetzt machen wir das, ja. Und dann die Frage, ja, wer könnte es denn jetzt zurückrollen? Ja, nee, da müssen wir den fragen. Ich so, ups, vielleicht ist das der das entscheiden sollte gerade. Also, und es wirft andere interessante Fragen auf, ja. Das hilft mir auch manchmal noch.
Wobei es ja vielleicht hier bei dem Muster sogar das Gegenteil davon ist, nämlich nicht, dass man es zurückrollen will, sondern dass man noch gar nichts entschieden hat. Also das wäre das, was wir mit Entscheidungsarchitektur meinen, dass man sagt, Beteiligung hat einen Zweck, den haben wir hinreichend beschrieben, der hat wahrscheinlich auch eine Dauer, dass man sagt, 6 Monate ziehen wir durch die Lande auf dem Korridor A, B und C und dann ist das, was wir zu dem Zeitpunkt wissen, transparent. Wir haben zugehört, wir haben Erkenntnis gesteigert und dann darf aber auch ein Strich drunter sein im Sinne von Beteiligungsphase ist abgeschlossen und dann ist nämlich die Frage, wer entscheidet das denn dann bei uns? Und ich glaube, an der Frage, da handelt man sich in der Regel irgendwas ein und diese Frage ist häufig, glaube ich, nicht klar verankert und das wäre eher der Fokus, dass es erstmal jemand braucht, was zu entscheiden, bevor man es dann wieder in Frage stellen kann, wer könnte es rückgängig machen. Ich glaube, es mangelt eher an einer echten Entscheidung.
Ja, ist der Hauptcase, ne? Aber und wenn es dann ist, aber das nochmal rückwärts denken, ja, hilft dann auch nochmal, um das zu präzisieren. Ne? Das ist ein anderes Szenario, gebe ich dir recht. Ja, sehr gut.
Und die letzte und dritte Reflexionsfrage, die wir noch mitgeben, ist, wann denn zuletzt eine Entscheidung getroffen wurde, die nicht alle mitgetragen haben und haben wir uns klar gemacht, warum? Geht quasi in diese Richtung Gewinner und Verlierer. Haben wir das bewusst? Haben wir das vorher auch transparent und klar gemacht? Und dann heißt nicht, dass die Entscheidung leichter fällt, aber man hat zumindest klar im Kopf, was man tut.
Ja, und wenn man auf die Frage gar keine Antwort findet, im Sinne von, ich habe durch eine Entscheidung Verlierer von Gewinnern getrennt, ist das ja auch schon eine Information. Und die These wäre, dass viele Organisationen an der Stelle merken, okay, wenn ich mir die Frage so stelle, so scharf, dann kann ich sie nicht mit einem Beispiel hinterlegen. Und das ist genau die Erkenntnis oder die Möglichkeit, so drauf zu gucken, auf die wir hinweisen wollen.
Sehr gut. Jens, ich sag vielen Dank. Martin, dir auch fürs gemeinsame Mitdenken hier in dieser interessanten Branche. Und dann freue ich mich auf den nächsten Artikel mit euch. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Melde dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.